Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Dehme in Ostwestfalen am Fuße des Wiehengebirges. Und mir zugeschaltet.
Das ist Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizei und nicht am Fuße von irgendwas. Ich könnte jetzt sagen, auf dem Berg von Rübenach, aber das triffst du, glaube ich, auch nicht so ganz. Irgendwo zwischen Eifel und Hunsrück, Taunus und Westerwald. So.
Potzblitz. Ja. Genau. Und du bist schwer gezeichnet, denn ihr hattet gestern, also es tobt ja der Karneval jetzt.
Ja.
Heute ist nicht Weiberfastnacht, sondern schon der Freitag. Wir nehmen ja immer freitags auf und und du bist schwer gezeichnet vom Schwerdonnerstag.
Ja, bei uns heißt nämlich dieser Donnerstag, also bei uns, heißt es Schwerdonnerstag, genau. Und das heißt, dass schon da alles in Koblenz im Ausnahmezustand ist. In der Direktion wird Karneval gefeiert. Die Geschäfte schließen um 13 Uhr, so wie Heiligabend. Alle laufen schon verkleidet rum und alle warten, bis der Startschuss kommt. Wodka Gorbatschow und andere Sorten waren komplett aus den Regalen getilgt und die Jugendlichen in irgendwelchen komischen Krokodilskostümen und sonstigen Dingen haben sich da eingedeckt. So.
Aha. Ja. Habt ihr denn eure Kostüme schon fertig?
Nee. Also der Bart, den ich letztes Mal angeklebt habe, den habe ich irgendwie verloren. Und Doro meint, du hast ja einen Bart. Und auf diesem Bart klebt kein Bart. Ja. Das sind so Probleme, die man so hat.
Schwierig, ja.
Ich gehe wieder als Sherlock Holmes. Also ich wollte jetzt nicht noch ein neues Kostüm mir besorgen. Also
man was? Darf kein auch, neues Kostüm?
Man darf es auch nicht übertreiben, oder?
Ja, nee. Ich habe auch keins. Aber wir haben schon die Kiste mit den Kopfbedeckungen vom Dachboden geholt.
Sehr gut, Kopfbedeckung, sehr gut.
Ja. Meine Frau arbeitet ja so in einer Schule für unterschiedlich eingeschränkte SchülerInnen und die feiern heute Karneval und da musste sie sich dann auch so ein bisschen, aber nicht zu viel, verkleiden. Also es muss eben ein bisschen verkleidet werden, aber nicht zu viel, sonst kriegen manche Angst.
Ach, okay. Ne? Sag mal, unser Internet hängt ja ein bisschen. Hast du gerade wirklich SchülerInnen gesagt?
Ja, sicher.
Warum das denn?
Ja, wir sind doch hier. Es gilt doch, darauf zu achten, dass auch korrekt gesprochen
wird. Ja, aber das korrekt ist ja, liegt ja im Auge des Betrachters. Ne?
Genau. Das ist ja sowieso alles falsch, was man sagt.
Ja, genau. Das, man darf ja nichts mehr sagen.
Genau, das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Ja, genau.
Ja, es ist legendär ist doch dieser Vorfall von einer Politikerin bei dem A-Hochwasser, wo also schon die Katastrophenmeldung da war und sie hat das Korrektur gelesen und in der Meldung stand aber leider, dass keine Gefahr bestehe und dass man also bestens vorbereitet sei. Das ist ihr gar nicht aufgefallen. Das war also das Gegenteil von dem, was eigentlich gemeldet werden sollte. Man wusste eigentlich, dass da die Katastrophe schon vor der Tür steht. Und sie hat aber Korrektur gelesen und hat gesagt, also es müsste das Wort Campingplatzbetreiber noch gegendert werden. Also darauf hat sie geachtet.
Ja, immerhin.
Das ist ja, glaube ich, ein generelles Problem unserer Gesellschaft, dass wir von Inhalten und Sachfragen immer mehr in Richtung korrektes Verhalten und korrektes Reden irgendwie tendieren. Und das inzwischen wirklich wichtiger ist als alles andere. Also, frühe Tage haben wir Dienstbesprechung gehabt hier und da war als Losungstext, haben wir mit der Losung angefangen, war: Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Im zweiten Buch Mose. Und es kam von unserer Sekretärin gleich wieder die Bemerkung: Ja, Priester, ist klar. Dann dachte ich, ja, da haben wir wieder unmittelbar die zentrale Aussage des Textes gegen irgendwas anderes vertauscht. Natürlich ist das wichtig, aber das auch so. Aber es ist, finde ich, nicht jedes Mal nur heilbringend, darauf zu verweisen und die eigentliche Aussage damit schon mal von vornherein irgendwie uninteressant und nach hinten zu charakterisieren. Ja, also das passiert einem eben immer wieder und von Zeit zu Zeit finde ich es anstrengend. Und heute habe ich Urlaub. Ich habe Urlaub, um das mal zu erwähnen. Und genau, deshalb habe ich auch richtig Zeit für den Podcast.
Hochgestresste und immer busy durch die Gemeinde rasende Assessor, Vorsitzender des Kindergartenverbandes und noch nebenbei Gemeindepfarrer Reininghausen-Diemer hat und Urlaub. Papa. Ja, genau. Dafür ist nicht Urlaub. So.
Nee. Nein, der Enkel spielt auch im Urlaub eine Rolle.
Genau. Gut, wir waren ja gerade bei diesen Sachen mit den Aussagen. Also einerseits finde ich es schon auch wichtig bei Sprache, weil Sprache hat ja schon eine gewisse Deutungsmacht, ist ja auch verräterisch manchmal. Aber deshalb ist es schon wichtig, glaube ich, auch Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen. Nur durch diese ganzen Dinger wie, was weiß ich, SchülerInnen oder eine Schreibweise mit Sternchen, mit Doppelpunkt und so, das finde ich auch persönlich also blöd, das lese ich nicht gerne. Und genau wie du sagst, manchmal habe ich das Gefühl, dass das Allerwichtigste plötzlich wird und man darüber vielleicht die wirklich wichtigen Dinge, wie zum Beispiel Frauen und Männer gleich zu bezahlen beispielsweise. Oder wenn man mal sieht, Gewalt gegen Frauen zum Beispiel, großes Thema, gerade einen Vortrag nochmal drüber gehalten, 75% der Opfer häuslicher Gewalt sind Frauen, ne? Und noch mehr. Und Männer sind Täter. Also solche Dinge zum Beispiel, wo es um Gleichheit geht, um Gewalt geht, um Gerechtigkeit. Da kommt es drauf an. Und ob Sprache da wirklich an der Stelle mit dem Gender-Sternchen hilft, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Das ist, glaube ich, mehr ein Alibi.
Ja, ich weiß nicht. Es sind natürlich Annäherungs- und Lösungsversuche. Aber es ist eben auch so, wenn man sich dann nur noch darüber streitet, welche Gender-Formulierung jetzt wirklich die für alle korrekte und annehmbare Lösung ist, dann neigt man auch dazu, die Themen, die man eigentlich ansprechen wollte, mal gleich hinten rüberfallen zu lassen. Ne? Und das ist dann auch anstrengend. Und naja, gut, was soll's auch?
Nein, es ist genug. Wir wollten doch heute einen Aufreger-Podcast machen. Da lese ich doch heute Morgen auf Instagram, kriege ich so von der Neuen Westfälischen so einen Artikel eingespielt. Diese Kostüme sind in Schule und Kita unerwünscht. Und dann war da halt so ein Bild von so einem Seeräuber, der da mit so einer, wo keiner Seeräuber, weißt du, so ein Junge mit so einem kleinen Schwert und so und solche Sachen. Also keine Waffen und keine kulturelle Aneignung, ist auch sehr wichtig.
Ja, ja. Und also diese Frage der kulturellen Aneignung, das finde ich im Moment auch, ist vielleicht auch eine Altersfrage, aber ich finde es auch tatsächlich unglaublich, was man alles nicht mehr darf. Also es gibt ja wirklich Dinge, die, wo man dann wirklich auch inzwischen empfindsam geworden ist und wo man sagt, nein, das geht eigentlich nicht mehr. Aber es wird im Grunde immer mehr, was politisch unkorrekt ist oder was als Aneignung gilt. Also man muss ja sagen, menschliche Kultur und menschliches Weiterentwickeln und auch Kultur, Bewusstsein in Kunst und in allem, was uns so umgibt, hat immer mit der Aufnahme, mit der Adaptierung von anderen Kulturen, mit neuen Impulsen und mit Verschmelzung von bestimmten Dingen zu tun gehabt. Ne? Und immer sind auch Menschen woanders hin emigriert und woanders immigriert und haben dort mit ihren Kulturen wieder Dinge zum Laufen gebracht. Und dass wir jetzt anfangen, immer zu entscheiden, was denn adaptiert werden darf und was nicht, weil das kulturelle Aneignung und übergriffig für andere Kulturen ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, da wird man mich wahrscheinlich für hinrichten, aber ich habe wirklich das Gefühl, wir machen uns als Menschen immer mehr irgendwie lächerlich, indem wir den Finger auf Dinge zeigen, die immer selbstverständlich waren und die überhaupt nicht übergriffig oder in irgendeiner Weise aneignen oder so gemeint waren, sondern die einfach passieren. Und zwar schon im Grunde, solange der Mensch irgendwie nicht nur vor der Höhle sitzt und versucht, da irgendwie eine rohe Nuss zu essen, weil es noch kein Feuer gibt.
Man sieht es ja zum Beispiel am Christentum selber. Auch unser christlicher Glaube, so wie wir ihn heute leben und verstehen, ist ja nicht in dem Sinne von Himmel gefallen, sondern ist ja auch eigentlich eine Verschmelzung und Übernahme verschiedener Dinge. Wir haben natürlich die, die jüdischen Wurzeln auf der einen Seite, wir haben aber auch aus der griechischen Philosophie, aus was weiß ich, aus dem Platonismus Einflüsse, die in die Bibel eingeflossen sind, in die Theologie eingeflossen sind. Das heißt, dass wir auch ein bisschen, dass wir Kultstätten ja teilweise auch übernommen haben, zum Beispiel, die früher in irgendwelchen, weiß ich nicht, anderen Religionen eine Rolle gespielt haben. Also das heißt, eine gewisse Vereinnahmung auf der einen Seite, eine gewisse Verschmelzung auf der anderen Seite, aber das macht eben kulturelle Entwicklung aus. Und große Städte, die es gibt in Deutschland und auf der ganzen Welt, leben ja davon, dass verschiedene Einflüsse sich auch verschmelzen zum Teil. Man muss Dinge unterscheiden, man soll auch Leuten nichts wegnehmen, aber eine gewisse Weiterentwicklung entsteht ja nur durch Aufnahme auch eigentlich, ne?
Ja, und wir wüssten auch nichts von Jesus Christus, wenn das nicht der Fall wäre. Wir könnten natürlich auch sagen, wir dürften hier in Deutschland überhaupt nicht an Gott und an Jesus glauben und auch nicht mit dem Heiligen Geist rechnen, weil das ja letztlich religiöse Aneignung von Dingen ist, die vor 2000 Jahren im Orient passiert sind. Also da dürfen wir uns ja gar nicht mit beschäftigen. Wir müssen uns ja jetzt wieder Richtung Wotan und irgendwie Odin und sowas wenden, weil das ja unsere, also, ja, nee, tut mir leid, mache ich nicht.
Genau, das ist wirklich die eine Seite. Ich glaube, da sind wir, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer merken jetzt kommen die alten Weißen oder Weise, je nach
Die alte weiße Männer, genau.
Genau, es gibt aber auch ein paar Dinge, zum Beispiel finde ich wirklich, wo man auch aufpassen muss, dass man Sachen nicht so verballhornt oder so in bestimmten Sachen, also dass man jetzt Dinge, die einem wirklich wichtig sind, anderen Kulturen wichtig sind, jetzt so veräppelt und verarscht oder so. Ich finde zum Beispiel, kann man darüber streiten, finde ich, oder muss man gar nicht, ob dieses Blackfacing, also dieses irgendwie Gesichter schwarz malen, in alten Filmen sieht man das ja noch, ob das so eine tolle Idee ist, zumal wenn das dann noch assoziiert wird mit Dummheit oder mit irgendwelchen anderen Dingen, wo so gewisse rassistische Vorurteile, würde ich mal sagen, projiziert werden und man sich über andere Kulturen recht lustig macht, sozusagen. Zum Beispiel, das finde ich nicht so gut.
Nein, darum kann es ja auch nicht gehen, aber ganz ehrlich, welche Jungs haben sich denn früher, jetzt muss man aufpassen, es gab bestimmt auch Mädchen gegeben, haben sich denn früher als Cowboy und Indianer verkleidet, um sich über irgendwelche Gesellschaftsschichten lustig zu machen? Das ist doch völliger Humbug. Die haben sich da verkleidet, weil das die Abenteuergeschichten waren, die man verschlungen hat und die das toll fanden.
Genau. Wenn wir als Erwachsene können natürlich sagen, okay, wir wissen ja, die Landwegnahme sozusagen der Siedler, also die den indigenen Völkern, Indianern, das Land weggenommen haben, ist natürlich eine barbarische und schreckliche Geschichte. Aber genau wie du sagst, ne, kein Kind spielt das nach, um Freude an, weiß ich nicht, Unterdrückung oder so zu haben. Genauso wie man ja auch nicht als Kind Räuber und Gendarmen gespielt hat, weil man irgendwie Gewalt verherrlicht oder Verbrechen irgendwie toll findet oder so. Also das hat damit nichts zu tun.
Tja. Ja, das ist ein weites Feld.
Das ist ein sehr weites Feld, genau. Und Kirche mischt da ja zum Teil auch hier und da mal mit durch eindeutig deutende Aussagen. Hat bestimmte Vorstellungen, wie man leben soll, wie man nicht leben soll. Ist damit natürlich jetzt mal wieder vor die Wand gefahren mit der Forumstudie, wo man gesehen hat, all unser protestantischer Klarheit und Aufrichtigkeitsanspruch in den eigenen Reihen hat es auch nicht so ganz geklappt, ne?
Nee, und es macht wird natürlich umso unglaublicher, wenn man dann den Anspruch hat, wenn jetzt alle moralisch argumentieren und sagen, das muss jetzt alles da muss jetzt alles aufgearbeitet werden, wenn man dann selber sagt, ja, und deshalb geben wir jetzt auch eine eigene Studienauftrag, die alles darlegen soll, was da in irgendeiner Weise passiert ist und dann aber nicht genug Leute hat, nicht genug Kapazitäten hat, um das überhaupt zu realisieren. Und dann kommt dann hinterher für die Öffentlichkeit raus, aha, die wollten das gar nicht alles zeigen. Dann hätte man es wohl wirklich erstmal noch lassen sollen und erstmal in Ruhe überlegen sollen, wie realisieren wir das denn? Also wie kommt das jetzt wieder rüber?
Ich habe in einer großen Tageszeitung eine interessante Analyse gelesen, warum in unserer Kirche das auch so stark vorgekommen ist, haben sie Gründe gesucht. Das eine war, dass, das fand ich so schön, dass man gesagt hat, die Protestanten leben ja so Geschwisterlichkeit, Brüderlichkeit, solche Dinge. Da hält man zu, so, das, weißt du, dieses kennt man ja von der Kirche. Wir sind doch alle Geschwister, wir sind alle Brüder, man hält zusammen, ne, und so. Das so das eine. Dann das Pfarrhaus. Also das war ja tatsächlich, Luther hat ja mit Katharina das Pfarrhaus gelebt, geöffnet, damit aber auch so ein bisschen das Private und das Dienstliche verschmolzen sozusagen. Ne? Und der dritte Grund war eben, dass wir sehr oft betonen, dass wir aus Gnade leben und dabei die Reue zu kurz kommt. Das wurde Luther wieder in die Schuhe geschoben, das stimmt nicht, weil Luther schon von Reue und Buße auch gesprochen hat.
Ja, aber dem auch die Beichte tatsächlich sehr wichtig war. Ne? Genau. Der wollte eigentlich die Beichte noch als weiteres Sakrament behalten, aber über die Definition von Sakrament ging das gar nicht. Also, aber genau. er hatte die immer für sehr wichtig gehalten. Also nicht die reglementierte Beichte, sondern die Möglichkeit, Dinge, die einem auf dem Herzen liegen, auch wirklich in geschütztem Raum aussprechen zu können und auch wirklich eine kompetente Zusage der Vergebung dann auch zu kriegen.
Luther ging es ja darum, dass er gesagt hat, die Buße oder der Bußakt soll nicht das sein, womit man sich die Vergebung erarbeitet sozusagen, denn die kommt ja auch von Gott und aus Gott. Insofern ist die Bußleistung ja nicht, was wir erbringen müssen, damit Gott uns angeblich stimmt. Nur in der Tat ist manchmal ein bisschen verkürzt worden, nach dem Motto, wir leben aus Gnade und vielleicht so ein bisschen das Unrechtsgefühl damit auch so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich fand das eine interessante Analyse, weil sie nochmal gezeigt hat, wo unsere Baustellen vielleicht auch an dem Bereich liegen.
Ja, und für mich spielt es wirklich auch eine große Rolle, dass christliches Zusammenleben auch mit Vertrauen zu tun hat. Ne? Und das ist ja eigentlich so, wenn Gott zumutet, uns Sünden zu vergeben und einen Neustart zu gönnen oder also diesen Neustart auch als Gott immer wieder zu wagen, zu sagen, ich traue dir zu, dass du trotz deiner Fehler und trotz deiner Schuld, die du auch ja mit dir trägst, die du auch gemacht hast, neu ins Leben gehst und ich nehme dir das ab, dann ist das ja im Grunde ein Vertrauensvorschuss von Gott, den er in uns hat. Und diesen Vertrauensvorschuss, den leben wir dann ja auch als Menschen miteinander, wenn wir einander vergeben oder wenn wir einander einladen zum Glauben und nicht zuerst fragen, wie moralisch gut oder wie korrekt oder so, wie bist du denn oder zu welcher gesellschaftlichen Schicht gehörst du denn oder was auch immer, sondern jeder ist da eingeladen. Das bedeutet natürlich dann auch, dass Leute, also dass das System an sich in der Gefahr ist, von Menschen ausgenutzt zu werden.
Genau, darum geht es ja. Also, dass man das, was ja richtig ist und was total Evangelium ist, was wir leben, auf der anderen Seite eben, das ist so eine Spannung, das kann eben so auch pervertiert werden, dass man so ein Gefühl hat von, ja, Sünder ist eh vergeben, ist alles easy und was ich mache, ist halt nicht so schlimm. Also diese Spannung aus Sünde bleibt Sünde, ja, und leidet der Mensch und muss ja eigentlich auch leiden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aus Vergebung zu leben, das ist komplex, ne, finde ich. Also ist auch theologisch komplex, aber ist auch komplex zu leben und auch ekklesiologisch umzusetzen zum Teil.
Also, ne? Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man dann tatsächlich mit entstandener Schuld, die dann auch offenbar wird, wie geht man damit um? Also und zwar in Richtung Opfer, aber auch in Richtung Täter. Und da hat man eben, wie man dann heute weiß, ich weiß nicht, ob man das früher wirklich so bewusst wahrgenommen hat, da hat man eben Wege gesucht, damit umzugehen und das ist aus heutiger Sicht eben falsch gewesen, das muss man schon sagen. Und damit hat man natürlich diesen Vertrauensraum wahrscheinlich auch ein Stück noch schwieriger gemacht und für die Opfer ist es natürlich auch ein großes Problem, dass ihr Vertrauen in diese Menschen enttäuscht und zerstört worden ist, also auch missbraucht worden ist. Also auch nicht nur, also nicht sie selber allein als Menschen sind missbraucht worden, in welcher Form auch immer, sondern auch dieses Vertrauen in diese Menschen, die da sind, die als vertrauenswürdig gelten, ist auch missbraucht worden. Und das ist natürlich auch ganz, ganz übel.
Genau, das ist übel. Das ist natürlich, genau wie du gesagt hast, völlig klar für die Menschen übel, natürlich für die Opfer. Das ist aber auch übel, weil Menschen insgesamt damit natürlich das Vertrauen, dass sie vielleicht noch der Kirche als moralische Instanz sozusagen entgegengebracht haben, verlieren. Also viele, das war auch nochmal so ein Aspekt in diesem Artikel, also dass ja viele Protestanten gar nicht so eine enge Kirchenbindung haben, viele auch gar nicht so tiefgläubig sind, sondern einfach Mitglied dieser Kirche sind, weil sie sagt, die macht das schon irgendwie richtig. Und das ist ja jetzt auch nochmal enttäuscht worden, dieses, die macht das irgendwie richtig. Nee, die macht das ganz schön falsch auch in bestimmten Punkten. Und das ist einfach bitter, ne? Das ist traurig für die Menschen, denen ja eigentlich Gutes widerfahren soll. Und das ist natürlich auch traurig für uns als Institution, ne?
Ja. Ja, wohl wahr. Und so, man ist ja auch so, dass noch vor wenigen Jahren bei gesellschaftlichen Umfragen Pfarrerinnen und Pfarrer in der Wertschätzung der Gesellschaft noch sehr, sehr weit oben waren, gerade auch in der Vertrauenswürdigkeit, weil man sagt, also wenn viele andere Berufe, die ja auch vertrauenswürdig sind und auch im Grunde Vertrauen brauchen in ihrer Ausführung, also im Rechtswesen, im medizinischen Bereich, im Pflegewesen und sonst was, die galten alle als nicht so vertrauenswürdig im Ansehen wie Pfarrerinnen und Pfarrer, und die das ist vorbei.
Das ist vorbei, genau. Und wir müssen lernen und bekennen offensichtlich, dass wir überhaupt nicht besser sind als irgendwelche anderen Gruppen in der Gesellschaft, als andere Institutionen. Wir sind genau so. Und wir sind nicht die, die mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt laufen dürfen und sagen, wir machen es richtig, ihr macht es falsch. Das ist echt Hybris, also falsch. Ja, wir müssen demütiger sein als Kirche. Vielleicht steht uns das wirklich ganz gut an.
Ja, also es ist dann schon die Frage, ob wir es in dieser Situation wagen können, dann auch noch als die eigentlichen Hochhalter von Moral und irgendwie Ethik aufzutreten. Was für mein Kirchenverständnis eigentlich, du hast vorhin mal was anderes gesagt, aber das war noch vor dem Podcast.
Was denn?
Die Frage, welche Rolle die Kirche eigentlich in der Politik und in der Gesellschaft spielt, dass Kirche ja auch politisch sein muss und dass Christsein ja auch heißt, sich einzumischen. Aber die Frage ist, wie sie das tut, ne? Oder wie wir das tun und mit welchem Habitus, also ob es uns wirklich ansteht, aufzutreten, also als katholische Kirche, als evangelische Kirche, wie auch immer, als die Kirche, die ja insofern dann auch Ethik und Moral gepachtet hat. Wir sind ja nicht dadurch, dass wir Pfarrer sind oder dass wir Christen sind, automatisch qua Amt bessere Menschen.
Genau.
Sondern das ist Gottes Geist, der in uns wirkt, der uns hoffentlich im Lauf des Lebens immer weiter hinweg wachsen lässt zu ihm. Aber sag mal, wenn man selbst der Überzeugung ist, wir sind aber die Guten und wir müssen das noch besser und noch energischer vertreten als die anderen, dann fällt man natürlich auch besonders tief, wenn irgendwas wegbricht.
Genau, aber du hast gerade, das ist so, du hast ja gerade so Ethik und Moral ein bisschen gleichgesetzt. Man kann das ja unterscheiden und sagen, Moral sind ja so die Wertvorstellungen, die so da sind. Und Ethik ist ja so ein bisschen das Nachdenken über diese Dinge. Und ich finde, diesen ethischen Beitrag, den kann Kirche nämlich schon leisten, in dem Sinne, dass sie ethische Diskurse eröffnet und nicht einfach sagt, zum Beispiel, dies ist richtig, das ist falsch, sondern erstmal sagt, darüber muss mal gesprochen werden, bestimmte Dinge müssen reflektiert werden, die müssen nochmal nachgedacht werden drüber, das ist das eine. Und das andere ist, dass Kirche ja schon, oder wir als Christen, natürlich schon Impulse unseres Glaubens einspielen können. Aber wenn wir zum Beispiel von, weiß ich nicht, bestimmten Dingen reden, müssen wir die auch auf uns genauso anwenden und nicht nur auf die anderen sozusagen.
Ja. Ja.
Ich habe gerade gemerkt, mein Akku war so ein bisschen leer. Damals gerade pling gemacht.
Ach so, ich dachte, es hätte schon wieder ein bekannter Internetlieferdienst ein Paket angekündigt.
Nein, das ist lediglich der Akku, der ein bisschen schwach wurde.
Also, ja. Ja, aber das ist ja unser aller Problem, dass der Akku irgendwann einfach ein bisschen schwach wird.
Genau. Aber wir merken, ne, ich finde, das Gute an dieser ganzen Geschichte ist, wir haben ja auch keine Lösung, aber ich finde es halt interessant, diese Themen anzusprechen, darüber nachzudenken, weil das wollen wir ja weiter tun. Einfach nachdenken über Dinge, ne?
So ist es. Und dann muss man manchmal vielleicht auch Dinge aussprechen, die nicht politisch, wie soll man das sagen, nicht politisch oder nicht moralisch oder wie auch immer hundertprozentig korrekt sind, um das nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir haben in der Gesellschaft, glaube ich, im Moment wirklich so eine Tendenz, dass alles, was irgendwie nicht so richtig passt, wie auch immer, ausgemerzt und verschwiegen werden muss. Und das ist, glaube ich, etwas, was keinesfalls passieren darf, wenn wir alle unbequemen und alle auch, sagen wir mal, vielleicht nicht passenden Gedanken aus allem raushalten, dann haben wir erstmal die sehr, sehr große Gefahr, in irgendwas abzukippen, weil einfach kein Korrektiv mehr da ist. Dann neigen wir dazu, irgendwann nur noch in so platten Gegenzuweisungen zu reden, statt Dinge überhaupt zu diskutieren.
Genau, und manchmal zum Beispiel, das haben wir ja auch gesehen, um an so einen letzten Podcast nochmal zu erinnern, wir sind danach ja auf diese Demo gegangen vor der Auferstehungskirche in Bad Oeynhausen. Und da fand ich schon, ist auch wichtig, dass Kirche sich positioniert. Und zwar in dem Sinne nicht, weil es darum ging, jetzt konkrete politische Aussagen, also ganz konkrete Aussagen sozusagen zu verteidigen, aber schon zu sagen, wir brauchen Raum für Offenheit, ja, wir brauchen Demokratie, wir brauchen Vielfalt. Wir brauchen mehr Verständnis statt Hass und Hetze und so. Das wäre schon eine klare Positionierung, die an der Stelle, würde ich sagen, auch völlig richtig ist, weil sie gar nicht zu sehr einengt, sondern im Gegenteil, weil sie weiter und Raum gibt, ne? Und Raum erhalten will, den andere vielleicht auch inzwischen kaputt machen wollen.
Ja, ja, genau. Du hast ja vorhin mal irgendwann die alten weißen Männer reingebracht. Ja, man muss sich das überlegen, das wird sofort so schnell akzeptiert. Alte weiße Männer stehen dann dafür, dass die qua ihrer Herkunft und ihres Alters und ihrer sozialen, ihres Herkommens, wie auch immer, bestimmte Argumentationen einbringen werden, die aufgrund der Tatsache, dass sie als alte weiße Männer bezeichnet werden, nicht zählen. Und so kann man ja eigentlich auch nicht diskutieren. Natürlich dürfen auch alte weiße Männer ihre Ansichten einbringen. Schwierig wird es da, wo alte weiße Männer den Anspruch haben, dass ihre Ansichten die einzig richtigen sind.
Da wird es schwierig. Und was ich auch schlimm finde, ist, wenn alte weiße Männer sich anbiedern und sagen, ich sage das jetzt als alter weißer Mann und damit im Grunde genommen auch wieder so vorauseilende Gehorsam gegenüber so einer eben etwas einseitigen Kultur führen. Das ist ja so, kokettieren mit dem, ich verstehe euch, ja. Genau, also ich finde, man darf alter weißer Mann sein, um auch was sagen. Solcher.
Oha. Leider verstehe ich dich gerade nicht, weil das Internet hängt.
Macht nichts, vielleicht hat es trotzdem aufgezeichnet. Mist. Ich habe gerade ein Plädoyer für die alten weißen Männer gehalten.
Ja, es ist eben das Problem, dass wir ganz schnell sagen, entweder man ist so oder man ist so. Und es gibt nichts dazwischen und man kann auch kein Argument anbringen, dann wenn da etwas so ist, dann ist das so. Und das, ja, das wird auch bei Kirche gerne aufgegriffen. Das finde ich sehr, sehr schwierig, denn das Leben, die Gesellschaft und auch das kirchliche Leben ist doch weit, weit komplexer.
Aus heutiger Sicht, wo wir ja immer schlauer sind aus der Vergangenheit, wir hatten das Beispiel ja schon mal, diese doch in der Kirche sehr einseitige Corona-Positionierung. Sachlich bestimmt angemessen, würde ich heute immer noch sagen, aber wie man teilweise dann Leute ausgegrenzt hat, die das nicht so mit Impfgegner oder so gleich alle in einen Topf mit rechten Verschwurbeln geworfen hat. Das sind so Beispiele dafür, wo Kirche sich, glaube ich, ganz schnell zu sehr positioniert hat, ohne ein bisschen, ja, menschenfreundlicher vielleicht zu sein, ich weiß es nicht. Aber das waren schwierige Fragen. Wir haben den Podcast bei Corona angefangen und wir waren auch ratlos. Also man ist hinterher immer schlauer natürlich.
Ja, und man darf eben auch nie unterschätzen, dass Menschen auch lernen können. Mhm. Ihr ganzes Leben lang. Und das auch immer so war. Und man lernt auch von anderen Kulturen und man lernt auch von anderen Ansichten.
Mhm. Wir lernen auch voneinander.
Genau. Und also insofern nicht nur der Karneval ist bunt, wie man so betont, sondern das Leben und die Gesellschaft sind es auch. Und was das dann letztlich im Zusammenleben und im Miteinander bedeutet, ist also auch Argumentation sollte bunt sein. Ne? Und man darf auch mal was Unbequemes sagen und nicht immer nur Angst haben, dafür sofort gesteinigt zu werden. Letztlich ist das Ergebnis hinterher zählend, wie man miteinander umgeht und wie man miteinander redet. Aber wenn man immer von vornherein alle Standpunkte ausklammert, dann steht ja auch von vornherein schon fest, was rauskommt.
So ist es. Genau, wir, das kann man schon mal spoilern, feiern ja demnächst Karneval zusammen und ich sehe gerade auf die Uhr 29.
Jo, wir müssen.
Ich glaube, wir müssen mal Schluss machen.
Weil wir ich muss jetzt auch dringend Schluss machen, weil ich habe ja Urlaub.
Ah, verstehe. Okay. Dann kann man zur Abwechslung ein bisschen arbeiten.
Ja, ja. Wir sehen uns demnächst live und vielleicht nehmen wir dann ja auch noch live einen Podcast auf. Mhm. Aber jetzt müssen wir erstmal dringend woanders hin. Wie ich immer zitiere dann hier von dem legendären Superintendenten Fritz Schwarz, früher aus dem Kirchenkreis Herne, der mal irgendwann gesagt hat, so, ich muss los. Wo musst du denn hin? Egal, Pfarrer wird überall gebraucht.
Okay, genau so ist es. Gut, ihr Lieben, danke fürs Hören und bis bald.
Ja, tschüss.
Ciao.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.